In unserer Tradition ist es so, wenn wir uns an Krishna wenden, zum Beispiel auf dem Altar, wenn wir eine Puja darbringen, meditieren wir zunächst einmal über unsere reine spirituelle Identität als ein ewiger Diener Krishnas. Nun, das möchte ich auch mit euch machen. Nur glaube ich, dass wir eben Kinder dabei haben, die bestimmt unruhig sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein großer Test für dich werden. Willst du nicht lieber unten spielen mit deinem Computer und so weiter?
Oh.
Na, willst du mal probieren?
Ja,
super. Gut. Kester, schaffst du es auch? Wenn du siehst, dass es wirklich schwierig ist, kannst du ja sehen. In der eine Meditation über unsere spirituelle Identität ist sehr wichtig, wenn wir spirituelle Tätigkeiten ausführen wollen, weil wir ja diese Tätigkeiten mit unserer Identität ausüben. Ein Pujari meditiert darüber, dass er kein Brahmana ist, kein Kshatriya, kein Vaishya und kein Sudra, nicht mal ein Brahmachari oder Grihastha oder Vanaprastha oder Sannyasi, sondern ein ewiger Diener von den verschiedenen Dienern Krishnas. Und es gibt eine sehr schöne Meditation, die uns ein bisschen helfen soll, in dieses Gemütsverständnis hereinzukommen. Ich möchte euch die gerne einmal vorlesen in der Übersetzung. Die wird natürlich auf Sanskrit gechantet als ein Mantra. Von Natur aus bin ich Krishnas ewiger Diener. Doch durch ein Unglück ist es gekommen, dass ich mich gegen Krishna gestellt habe, schon seit unvordenklicher Zeit. Ich habe mich identifiziert mit meinem zeitweiligen materiellen Körper und ich gehe fortwährend im Kreislauf des Samsara, der sich wiederholenden Geburten und Toten, und erleide die dreifachen Leiden des materiellen Daseins. Durch die grundlose Barmherzigkeit von meinem geliebten spirituellen Meister erkenne ich jetzt vollkommen, dass ich Krishnas ewiger Diener bin. Ich bin ein individuelles, spirituelles Wesen, das völlig getrennt ist von meinem grobstofflichen und feinstofflichen Körper. Durch die Barmherzigkeit meines spirituellen Meisters habe ich das große Glück bekommen, meinem spirituellen Meister zu dienen und ihm dabei zu helfen, den Lotusfüßen von Chaitanya Mahaprabhu und Gandharvika Girihari zu dienen in dem glückseligen spirituellen Reich von Goloka Vrindavan. Ich so meditiert ein Devotee. Ich bin völlig getrennt von dem Körper, von dem groben und feinstofflichen Körper. Ich bin kein Mann und ich bin keine Frau. Ich bin kein Kommunist und kein Kapitalist und kein Anarchist. Ich bin etwas ganz, ganz anderes, und zwar eine Seele voller Glückseligkeit, die ein ewiges Teil von Krishna ist. Nachdem man diese Meditation gemacht hat, geht man dann einen Schritt weiter und sagt, nun habe ich die einzigartige Gelegenheit, in der Meditation Radha und Krishna zu dienen. Und das möchte ich heute, ich möchte mit euch heute darüber sprechen, was Krishna zu dieser Zeit jetzt macht in Goloka Vrindavan. Ein fortgeschrittener Devotee was Krishna gerade macht und in der Meditation als eine ewige spirituelle Seele geht er dann in dieses transzendentale Lila und beobachtet es zunächst einmal und wertschätzt es. So, jetzt haben wir die Zeit in der spirituellen Welt, die man als Shayan-Lila bezeichnet, die Abenddämmerung, die von 18 Uhr bis 20 Uhr 24 wirkt. Und in dieser Zeit, von 18 Uhr bis 20 Uhr 24, nicht 25 und nicht 23, sondern 24, findet ein ganz bestimmtes transzendentales Lila des Herrn statt, was ich gerne mit euch besprechen möchte heute. Zu dieser Zeit gibt Mutter Yashoda, wenn man hier als Vater sieht, zur Hilfe, den Dienern die Anweisung, ein Bad für Krishna und Balaram vorzubereiten. Dazu wird eine goldene Badewanne genommen, voll mit Yamuna-Wasser gefüllt, und dann werden da ein paar also Räucherwerk drum getan. Und dann sagt sie, dass Danishta, die Gopi, losgehen soll zu Srimati Radharani und schon mal die Süßigkeiten organisieren soll oder holen soll, die Radharani für diesen Abend für Krishna vorbereitet hat. Danishta geht also los von Nandagram und geht dorthin, wo Srimati Radharani ist, nach Yavat oder nach Vashana, je nachdem, und macht den Botengang. Sie holt dann die Suite. Nun, währenddessen ist das Bad angerichtet, denn Krishna ist sehr staubig und müde. Warum?
Weil er
im Wald war.
Er hat die Kühe gehütet.
Er hat rumgespielt im Wald. Das heißt, der Staub von den Kuhhufen ist aufgewühlt worden und hat eine Staubwolke gebildet, als Krishna nach Hause kam, die bis zu den Wolken hinging. Und da war nicht eine Dreckstaubwolke, sondern eine Schriestaubwolke, eine glückselige Staubwolke. Die großen Halbgötter sind gekommen von den himmlischen Planeten und haben sich mit dem Staub über und über bedeckt, weil er sehr heilig ist. Denn Krishna ist darauf gegangen und die Kühe von Krishna haben das hochgewirbelt. So, jetzt kommt also Krishna an und zusammen mit Balaram und Mutter Yashoda sagt sofort, sie sollen jetzt genommen werden und gebadet werden, während sie schon mal in der Küche ist und die Vorbereitung für das Abendmahl macht. Und dann kommen die Gopis und nehmen erstmal Krishna und nehmen ein Tuch, ein schönes Tuch, und tun den Staub von dem Körper wegtun. Und dann fangen sie an, Öl zu nehmen und Krishnas Körper einzuölen. Und dabei schreit Krishna ganz plötzlich auf. Ah! Und Mutter Yashoda kommt rein. Was ist los? Was macht ihr mit Krishna? Gar nichts, sagen die Gopis. Gar nichts. Und Krishna fängt an zu lachen. Er hat nämlich so getan, nur als wäre er gekniffen worden, aber in Wirklichkeit ist er nicht gekniffen worden. So, dann wird das Haar schön sauber gemacht, dann werden ihm frische Blumen genannt, erstmal das Haar sauber gemacht, und dann werden sie gebadet mit lauwarmem Wasser. Wenn sie fertig sind, kommen Juwelen drumherum, frische Ornamente, dass sie ganz prachtvoll aussehen, so wie Schauspieler, die auf eine Bühne treten. So kommen der Krishna und Balaram vom Badeplatz und setzen sich erstmal hin mit ihren Freunden und essen Süßigkeiten. Nur in der Zeit hat Radharani sich herbeigeschlichen und schaut durch ein Fenster hinein, wird Krishna und seine Kuhhirten-Boys das Abendmahl nehmen und auch die Sweets nehmen. Und dann nimmt Krishna einen ganz bestimmten Ladu, ist ein Manohara-Ladu, und beißt herein und spuckt ihn sofort aus. Pff, viel zu bitter. Und gibt es einem seiner Freunde. Und der Freund isst diesen Manohara-Ladu und merkt, es ist der süßeste Ladu des Universums. Und einige Freunde merken, wie Krishna lacht und dabei von der Seite seiner Augen genau dorthin schaut, wo Radharani durchs Fenster blickt, um zu sehen, wie gut Krishna der Ladu schmeckt. Und ihn auf diese Weise, während Krishna ein liebevolles, neckisches Wesen zeigt, lacht er. Sehr nice. So, danach, wenn sie fertig sind, machen sie noch ein paar Scherze und legen sich dann auf die linke Seite zum Rasten. Und nach kurzer Zeit stehen sie auf, also man legt sich auch auf der linken Seite in das spirituelle Bett, stehen sie auf und Krishna geht los, um die Kühe zu melken. Und die Kühe warten schon auf den Weidegründen vor den Ställen auf Krishna. Und es sind unbegrenzt viele Kühe. Krishna nimmt dann seinen Schemel, nimmt die Kuh Euter und fängt mit drei ganz schnellen Strichen Mutter Erde zu verehren, indem er erstmal in die Mutter Erde hineinlegt. Also ein Zeichen, Mutter Erde, du kriegst die Milch der Kühe. Und dann geht er in ein, tut er das in ein Bucket, einen Eimer, aus Juwelen, das ganz glänzend hereintun und es klingt Shana Shana. Shana 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 Shana, das ist der Sound, der da ist detailliert beschrieben. Und manchmal rückt Krishna mit seinem, wird der Turban von Krishna ein bisschen versetzt, weil die Kuh so ein bisschen so sich nach rechts lehnt und Krishnas Turban kommt so ein bisschen hier so rüber. Und manchmal, wenn eine Gopi vorbeikommt in der Zeit, nimmt Krishna die Kuh und spritzt ihr ins Gesicht und lacht. Und die Gopi lacht auch sehr ekstatisch dann. So diese Szene, diese sehr friedliche Szene, wird genauestens beobachtet. Und zwar gibt es einen Turm, der heißt der Chandrasthala, der Mondturm, von dem man normalerweise, geht man hoch und sieht von diesem Turm aus den Mond zu. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in den Mond geschaut habt, das ist sehr beruhigend. Wenn man nicht schlafen kann, sollte man in einen Mondturm gehen, wenn er vorrätig ist, oder aus dem Haus heraus und schauen. So, das ist der Mondbeobachtungsturm, aber da ist niemand drin, die den Mond sehen will, sondern da ist jemand drin, der den Mond von Gokula, den Gokula Chandra sehen will. Nämlich Krishna. Krishnas Name ist Gokula Chandra, der Mond von Gokula. Und Srimati Radharani ist auf dem Mondturm und schaut ganz über die Brüstung hin und sieht Krishna zu, den Gokula Chandra. Manchmal kommt es vor, dass es ein bisschen heiß ist, ein bisschen zu heiß zum Melken. Das macht nichts. Was Krishna dann macht, ist, dann geht er zu Mutter Yashoda und sagt, Yashoda Ma, es ist ein bisschen heiß zum Melken. Darf ich heute Abend in der Yamuna baden? Und Mutter Yashoda prüft genau das Wetter, ob es sich eignet. Und wenn sie es für gut empfindet, geht sie schnell nach Hause und holt für Krishna die Badeparaphernalia, was man braucht zum Baden. Nicht? Also alles Mögliche, Handtücher, und Cups und halt die Badeparaphernalia, das ist ziemlich viel, aber wir wollen das nicht so ausführen. Und in der Zeit, wo Mutter Yashoda weg ist, schickt Krishna einen seiner confidential friends, vielleicht Subal, zu Radharani und sagt, ich gehe baden, komm doch auch heute Abend zum Baden. Und dann holt sich auch Radharani ihr Badezeug, könnte man sagen, Badeparaphernalia. Und sie treffen sich dann entweder in einem See oder an der Yamuna und baden gemeinsam. Das macht Krishna auch. So, dann, nachdem Krishna dann, also nehmen wir mal an, Krishna sei nicht zum Baden gegangen. Nehmen wir einfach mal an, er sei bei den Kühen. Dann kommen bald Nanda Maharaj und die anderen Kuhhirtenjungen. Und es werden, weil es ja unzählig viele Kühe gibt in der spirituellen Welt, in Eimer gemelkt, Shana, 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 und dann bilden die Kuhhirtenjungen eine riesen Kette von Kuhhirtenjungen und reichen die Eimer von einer Hand zur anderen. Könnt ihr euch das vorstellen, als würden wir jetzt sagen, ach, wir haben hier, wir möchten hier im Karuna Bhavan Prasadam essen und wir möchten es haben aus dem Prasadam-Raum und da, wir würden eine Kette bilden und dann würde das Prasadam so die Ameisen, die den Zuckerkorn tragen, so über hier hingelangen. Nicht so? So machen das auch die Kuhhirtenjungen, indem sie die vollen Eimer tragen und dabei singen sie etwas. Sie singen die wunderschönen Lieder, die die verschiedenen Aktivitäten von Krishna an diesem Tag lobpreisen. Und so
So machen die das. So kommen die zum Palast zurück, die Eimer.
Nun, dann gehen alle Einwohner von Vrindavan in den Palast von Nanda Maharaj, dem Vater von Krishna, und machen eine große Arati zu dem Shalagram Shila, den Nanda Maharaj verehrt. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, Nanda Maharaj verehrt ein Shalagram Shila von Narayan und einen wunderschönen Deity von Nrisimhadev. Und jeden Tag betet er darum, da zu Narayan und zu Nrisimhadev, bitte beschütze meinen wunderbaren Sohn Krishna. Nanda Maharaj weiß nicht, dass Krishna der Ursprung von Nrisimhadev ist. Und er weiß auch nicht, dass Krishna der Ursprung von Narayan ist. Es gibt ein Vers, wo Mutter Yashoda einmal Krishna eine gute Nachtgeschichte erzählte. Krishna war da so, sagte, Mutter, der Mond scheint, ich kann noch nicht einschlafen. Erzähl mir eine gute Nachtgeschichte. Mutter Yashoda fing an und sagte, ja, also, es gab einmal einen Dämon, Hiranyakashipu. Meinte Krishna. Und er quälte den Devoti Prahlad Maharaj. Machte Krishna. Und dann kam Lord Nrisimhadev als halb Mensch, halb Löwe und zerriss Hiranyakashipu. Da lächelte Krishna. Und dann sah er, und wenn du jetzt noch nicht schlafen kannst, werde ich dir noch was erzählen, sagte Yashoda. Es gab einmal einen großen Herrscher namens Rama. Sagte Krishna. Und er hatte einen Bruder Lakshman. Sagte Krishna. Und da war dann ein Dämon namens Ravana, der entführte die Frau von Rama. Sagte Krishna. Plötzlich sprang er ganz hoch auf vom Bett und rief ganz laut, Lakshman, Lakshman, wo ist mein Bogen? Er ist Rama, wo ist mein Bogen für diesen Fall? Er ist Narayan, aber sein Vater weiß davon nichts. Für Nanda Maharaj ist Krishna ein wunderschöner, liebenswerter Sohn. Wir werden mal sehen, was ich euch hiervon noch erzähle. Ja, die Einwohner von Vrindavan kommen also hin, um zu sehen, wie Krishna verehrt, wie der Shalagram Shila verehrt wird. Krishna steht auch da und beobachtet, wie Nanda Maharaj eine Arati zum Shalagram Shila macht. Und plötzlich sieht Nanda Maharaj sich um und sieht, wie all die Bewohner von Vrindavan nicht auf den Shalagram Shila schauen, sondern nur auf Krishna. Die ganze Zeit, die sind nur gekommen, um Krishna zu sehen. Es wird gesagt, ihre Augen wurden ekstatisch, weil sie das süße Lächeln auf Krishnas mondähnlichen Gesicht sahen. Ihre Augen, ihre Ohren empfingen Nektar von seinen Gesprächen. Ihre Nasen empfingen den unbeschreiblichen Duft von Krishnas Körper. Ihr Berührungssinn empfing die Brise von den Palmfächern, die Krishna, mit denen Krishnas Luft zugewechselt wurde, und ihre Zungen empfingen am Ende die Nektarspeise, die von Krishna gegessen war. So kamen also die ganzen Bewohner von Vrindavan nur um Krishna zu sehen, zu dieser Artik-Zeremonie von Nanda Maharaj, die er zu Narayan machte. Nun, ein bisschen später, und da sind wir jetzt reingerutscht, das machen wir noch zum Schluss, geht Krishna in das große Auditorium, das Nanda Maharaj gebaut hat. Jeden Abend kommt Krishna in dieses Auditorium herein. Die ganzen Bewohner von Vrindavan sitzen schon dort und schauen alle zum Eingang, bis plötzlich Krishna Balaram wie die Sonne und der Mond gleichzeitig in das Auditorium hereinkommen und sich niedersetzen, um das Amüsement für den Abend zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, Amüsement ist die Unterhaltung. Und dann geht es los. Unglaublich kuhhirtenhaft geht es los. Erstmal ist Nanda Maharaj, wenn Krishna reinkommt, voller Sorgen, weil Krishna so viel gegessen hat und ein bisschen müde ist von dem geschäftigen Tag. Die Leute sitzen also da und jetzt fängt es an, indem Mantren gechantet werden im vedischen Metrum. Die verschiedenen Dynastien werden erwähnt, verschiedene Helden werden beschrieben und die Leute chanten Jai, Jai, Jai. Alles ruft durcheinander und dann geht es los mit den akrobatischen Künsten. Singen und tanzen und dann fängt einer an, auf dem Tisch zu tanzen. Auf einem Teller zu tanzen. Ich weiß nicht, wie ihr das kennt. Ich habe mal Leute gesehen, die auf Tischen getanzt haben. Aber hier wird auf einem Teller anscheinend getanzt. Und dann gibt es männliche und weibliche Tänzerinnen. Und dann werden Schauspieler aufgeführt. Vom Nishinga-Lila und vom Rama-Lila. Schauspieler. Und dann fangen Kuhhirten an, auf einem Bambusstock zu tanzen. Der wird so von einem, ihr könnt euch das so vorstellen, als würde es von diesem Geländer bis zu einem anderen Geländer in weiter Ferne von hier, also so 20 Meter, 30 Meter, gehen die los auf dem Bambusstock und fangen daran an zu tanzen und alles lacht und freut sich. Und dann kommen Zauberer, die alles Mögliche verschwinden lassen. Und dann kommt jemand hin und sagt, halt jetzt, Ruhe. Und alle werden ruhig, setzt sich dann hin und erzählt Geschichten aus den Puranas. Und jeder hört zu, wie Lord Nrisimhadev sein Lila offenbart hat, wie Rama sein Lila offenbart hat, wie Varaha und so weiter getan haben. Und dann werden noch verschiedene Musikinstrumente gespielt, dann kommen die Experten zum Schluss rein. Es gibt Saiteninstrumente, Trommelinstrumente, Flöteninstrumente und Zimbeln. Und dann wird zum Schluss noch, während Krishna und Balaram zuschauen, die Herrlichkeiten gesungen, die Krishna und Balaram für diesen Tag getan haben. Es ist wirklich so, als würde jetzt plötzlich jemand kommen und singen, was heute in Goloka Dham sich ereignet hat. Und dann kam Raja Mohan. Und Shakti kriegte einen Anruf. Vielleicht wisst ihr, dass ihr sensationell seid, wo hier 2 Millionen Mark versprochen wurde. Also wird praktisch dann für die Tagesereignisse werden im Gesangsstil vorgetragen. Und dann sind nun die ganze Zeit ist wieder ein Phänomen zu sehen. Obwohl diese Unterhaltung am Abend so fantastisch ist und so aufheiternd, schauen alle Bewohner von Vrindavan nur immer auf Krishna und Balaram. Krishna und Balaram schauen all die Bewohner von Vrindavan an, auch deswegen. Dieses Auditorium oder das Festival, zu dem sie kommen, ist mit anderen Worten nur ein Vorwand, um wieder ihre geliebte Krishna Balaram zu sehen. So muss man das verstehen. So, plötzlich fühlt Nanda Maharaj, wie ihm jemand auf die Schulter klopft. Und dreht sich um und er sieht, es ist eine der Dienerinnen von Yashoda. Und die Dienerin sagt, Yashoda macht sich so große Sorgen, dass Krishna übermüdet ist. Er soll sofort kommen und ins Bett gehen. Und sagt Nanda Maharaj, Krishna, deine Mutter, du weißt schon, jetzt ist Bettzeit. Und Krishna lächelt und geht hin, wird geleitet von seinen persönlichen Dienern aus dem Auditorium. Alle schauen ihm zu, wie er rausgeht. Und Krishna geht dann hin zu Mutter Yashoda. Mutter Yashoda gibt ihm heiße Milch zum Einschlafen. Ich weiß nicht, ob die Mütter das hier auch machen mit ihren betriebsamen Kindern. Heiße Milch wirkt also immer. Vielleicht nicht immer, aber oft. Und Krishna zieht sich dann zurück in der Abendszeit. Und in dieser Zeit wo Krishna ins Bett geht, spielt sich in Yavat Folgendes an. Die Gopis schauen genau, was es für eine Mondnacht ist. Wenn es eine helle Mondnacht ist, wo der Mond hell ist, gehen sie in eine besondere Kammer. Wenn es eine dunkle Mondnacht ist, wo der Mond also nicht gegenwärtig ist, gehen sie in eine andere Kammer. In diesen Kammern sind unterschiedliche Kleidungsstücke von Srimati Radharani enthalten. Wenn eine dunkle Mondnacht ist, ziehen sie Radharani in Schwarz an. Und wenn es eine helle Mondnacht ist, ziehen sie Radharani in ein silbernes Mondkostüm an. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Denn während Mutter Yashoda Krishna ins Bett geht, tut Krishna nur so, als würde er einschlafen. Er hört, wie seine Mutter von der Tür weggeht, sich dann nochmal umdreht und nochmal zurückkommt zu der Tür und hört, ob ihr kleiner Krishna auch tatsächlich schläft. Dann hört er wieder die Schritte von Yashoda weggehen. Dann macht sie sich nochmal Sorgen, schläft er wirklich oder fehlt ihm irgendetwas? Und kehrt nochmal um an die Tür und hört nochmal. Und Krishna tut so, als wenn er schläft. Und schließlich geht seine Mutter beruhigt weg in ihre Gemächer. Und zu dem Zeitpunkt zieht Krishna die Dings weg, die Decke weg und geht sofort hin zu aus dem Fenster heraus in den Wald von Vrindavan zu einer Stelle, wo er sich mit Radharani verabredet hat. So in dieser Zeit geht Radharani auch raus in die Nacht hinein. Sie geht ganz heimlich, dass niemand sie sieht. Wenn es hell ist, im Mondlicht, geht sie in eine silberne Kleidung, sodass sie genau aussieht wie die Strahlen des Mondes. Sie hat dann ihren Körper mit einer Mischung aus Sandelholz und weißen Kampfer eingerieben. Sie hat nur weiße Juwelen, keine Rubinen und gar nicht, nur weiße Diamanten. Und wird geleitet von einer ihrer Gopis. Wenn sie in den Wald von Vrindavan tritt, geht von ihrem Körper ein Glanz aus, der den ganzen Wald von Vrindavan überall in ein silbriges Licht taucht. Sie ist voller transzendentaler Liebe und muss gehalten werden von einem der Gopis. Sie fragt die Gopi dann, sag du Lassi, wann sind wir da? Wann können wir den Herrn meines Lebens sehen? Und manchmal kommt es vor, dass Radharani plötzlich auf dem Weg einen schwarzen Tamalbaum sieht. Und weil sie so begierig ist, Krishna zu sehen, ahnt sie diesen Tamalbaum, worauf der vor lauter Ekstase lauter Blumen kriegt. So kommt Srimati Radharani ganz langsam zu dem Platz, wo sie sich mit Krishna verabredet hat. Manchmal ist es die Yogapit. Wenn es die Yogapit ist, dann wartet sie durch die Yamuna und sieht dort in der Yamuna eine Insel mit 1000 Blättern, in der ein Palast ist aus Diamanten. Und sie geht dort rein und sieht im ersten Augenblick nichts, weil alles aus blauen Diamanten besteht. Aber dann durch das Leuchten, was von ihrem Körper kommt, erhält sie das und sieht, dass einer davon Krishna ist. Von denen sie hat Krishna nicht wahrgenommen, aber wo das Glanz von ihrem Körper da reingeht in diesen Palast, merkt sie plötzlich, dass das nicht alles blaue Diamanten sind, sondern dass es Krishna ist, der da gewartet hat auf sie. Und dann finden unbeschreibliche Spiele statt, die nicht in dieser Zeit sind, wo wir jetzt sind. Jetzt sind wir erstmal, wir müssen ja in der Zeit bleiben. So, ich wollte euch gerne so viel erzählen heute über die wunderbaren Spiele von Radha und Krishna. Diese Spiele sind der wahre Nektar für unsere Ohren. Wenn wir nicht über Radha und Krishna hören, ist es möglich, dass materielle Klangschwingungen in unseren Ohren bleiben und auch in unseren Hirnen. Und wenn wir voll mit der materiellen Atmosphäre in unseren Hirnen sind und in unseren Ohren, wird es uns sehr schwierig fallen, den Nektar des Krishna-Bewusstseins zu hören. Wir machen hier manchmal in Karuna Bhavan so kleine Nektarabende. Dies ist mein erster Nektarabend mit so vielen Devotees. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich bin ein bisschen scheu, so darüber zu sprechen in der Öffentlichkeit, aber ich habe heute einfach mal gedacht, ich spreche trotzdem. Ich möchte euch sehr inspirieren, immer in eurem Leben an Radha und Krishna zu denken. Morgens, wenn ihr aufsteht, solltet ihr wissen, was Krishna jetzt macht, was Radharani jetzt macht. Mittags, wenn ihr Prasadam nehmt, solltet ihr wissen, was Radha und Krishna zu dieser Zeit machen. Und abends solltet ihr euch fixieren. Und dann werdet ihr sehen, dass man, obwohl man in dieser materiellen Welt ist, wie soll ich mich ausdrücken, eigentlich nicht in der materiellen Welt ist, sondern immer bei Krishna ist. Das funktioniert, diese Meditation, für jeden. Auch für Kamsa. Kamsa war ein Dämon, nicht wie wir, die wir Devotees sind, der immer an Krishna dachte, auf negative Art und Weise. Wenn ihm ein Diener zum Beispiel ein Glas Wasser brachte, sah es im Glas Wasser funkeln und erinnerte sich sofort, oh nein, die Krone Krishnas. Und schrie laut auf, nein, er hasste Krishna und schlug dem Diener das Glas Wasser aus der Hand. Wenn Kamsa ein Tablett geopfert wurde, wo Orangen drauf waren, die so ein bisschen ins Gelbe übergingen, dann schrie er, nein, Krishna ist gekommen, ich sehe seinen gelben Dhoti. Seine Diener sagten, hassen sie nicht alle? Krishna ist nicht da, das ist nur eine Orange. Und wenn er seine Frauen sah, die wunderschön angezogen waren in Saris und so weiter, und mit ihren, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, wenn eine Frau in einen wunderschönen Sari geht, so einen schönen seidenen Sari, hört man es rauschen. Rauschel, rauschel, rauschel. Nicht? Dann schrie er laut auf vor seinen Frauen und versteckte sich hinter seinem Thron, weil er dachte, Krishna ist gekommen und ist mit rauschendem Schritt auf ihn zu, geht auch mit rauschendem Schritt auf ihn zu, um ihn zu töten. So war Kamsa, dadurch, dass er an Krishna dachte, immer an Krishna erinnert, ganz gleich, was geschah. So, ich denke, dass auch wir, die wir ja Devotees von Krishna sind, auf positive Art und Weise immer an Krishna denken sollten und auf diese Weise unser menschliches Dasein zum vollen Erfolg bringen. Hare Krishna. Shri Krishna Bhagavan Ki Jai. Ishi go nitai ki
jai,
go premanan
jai go.
Irgendwelche Fragen, wo wir schon so, so zahlreich zusammensitzen, was zu schön, um jetzt loszugehen. Carlos?
Ja, auf dem welchen Alter ist Krishna ungefähr?
In welchem Alter ist Krishna ungefähr? Krishna in Vrindavan ist immer als ein ewiger Jüngling da, im Kaishora-Alter, so ungefähr 12,5. Aber, das ist jetzt sehr wichtig zu sehen, Krishna ist in diesem Alter für die Gopis, die ihn als wunderschönen Jüngling verehren. 12,5, 13, 12. Sie sehen ihn immer auf diese Art und Weise, während die Eltern von Krishna Krishna als kleinen Jungen sehen. In der Brahma-Vaivarta, das heißt, dass Krishna die Wünsche seiner Devotees beantworten kann und auf die Wünsche seiner Devotees eingehen kann, in unzählig vielen Beziehungen. Für ein Elternteil ist das Kind am süßesten und am,
wenn es so ist, so vielleicht.
Wenn die dann größer werden und ihren eigenen Kopfkriegen und einem den Zigarettenrauch in die Nasenblasen, nicht? Dann sind die Kinder nicht mehr so anziehend. Aber wenn sie klein sind und schnuckelig, dann sind sie herzig und so weiter. So, ja, für Yashoda Ma ist Krishna immer so ein kleiner Jüngling. Da gibt es eben diese Beschreibung im Brahma Vaivata Purana, wo Nanda Maharaj mit Krishna noch einmal die Weiden inspiziert. Und er trägt Krishna ganz klein, so auf dem Arm. Und plötzlich sieht er, dass ein Ungewitter zusammenzieht. Und Krishna auf dem Arm anfängt unruhig zu werden, weil er auch das Ungewitter wahrnimmt. Weil der Lila kommt. Er sieht also das Ungewitter und fängt an, wie man so sagt, nervös zu werden. Und Nanda Maharaj will jetzt sofort Krishna nach Nandagram in das Dorf zurückbringen. Aber zur gleichen Zeit fühlt er, er muss sich um die Kühe kümmern, denn die Kühe sind Krishna sehr lieb und geben Milch für Krishna. Was soll er jetzt tun? Er ist hin und her gerissen. Und in diesem Augenblick sieht er Srimati Radharani kommt, die so groß ist, ein junges Mädchen, und sagt, oh Radha, gut, dass du da bist, hier, nimm Krishna, bring ihn schnell nach Nandagram in Sicherheit, das Gewitter kommt. Und Radha trägt also jetzt Krishna, und nachdem sie gerade um die Ecke ist, verwandelt sich Krishna in die Form, die sie so sehr schätzt, nämlich als ein Jüngling. Und Krishna sagt, was für ein gutes Glück mir heute widerfahren ist. Und dann gehen sie hin zum Yamuna, tanzen gemeinsam den Rasa-Tanz. Zu dieser Zeit wird es arrangiert von den Gopis, da werden viele Dinge arrangiert. Manchmal wird es arrangiert, dass sie heiraten, spielen sie heiraten. Das heißt, sie sitzen auf dem Thron und plötzlich kommen zwei kichernde Gopis von hinten an und machen einen Knoten zwischen dem Tuch und dem Sari von Srimati Radharani und sagen, geheiratet. Und auf diese Art und Weise finden dann diese Lila statt, die eigentlich in Erwachsenen, oder sagen wir mal, weiter aufgewachsenen Alter da sind. So nimmt also Krishna jeweils entsprechend der Rasas, der Einwohner von Vrindavan, eine bestimmte Form an und wird auch in dieser Form von denen gleichzeitig verehrt und macht seine Lieder damit gleichzeitig. Das ist etwas, was zum Beispiel für uns völlig unverständlich ist. Du bist jetzt wahrscheinlich 17 schon. 16, 17. Du kannst nicht gleichzeitig deiner Mutter erscheint wie ein kleiner, wie Christole, wie sagt man so, als dreijährig, geht nicht. Du bist jetzt wie ein pubertierender Jüngling. Und das ist die Situation nun mal. Nicht? Aber Krishna hat unbegrenzt viele Beziehungen mit all seinen Devotees. Ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Mukunda. Es ist schwierig an die Lilas, an die Spiele von Krishna zu denken, sagt Mukunda. Das stimmt. Das ist so lange schwierig, wie wir keinen Nachschub kriegen mit neuen Informationen von Krishna. Hier vorne vor dem Haus hört ihr die Yamuna fließen. Die Yamuna ist manchmal ganz, wie soll ich mich ausdrücken, schwach, ganz flach, sagt man. Da kann man einfach zu barfuß über die Steine gehen, ohne sich nass zu machen. Und manchmal ist sie so wie jetzt, fast ein reißendes Bächlein oder ein reißender Fluss. Woran liegen diese unterschiedlichen Intensitäten des Flusses? Es liegt daran, dass jetzt im Augenblick unglaublich viel Nachschub ist an Wasser. Es hat überall geregnet hier und ist alles voll. Ich habe sogar eine Höhle entdeckt mit Branko, die voll mit Wasser ist. Eine große Höhle. Da kann man im Dritten Weltkrieg oder Schlupf finden hier im Wald. Gerade neulich erst. Voll mit Wasser, weil die Berge und alles ist so voll mit Wasser im Augenblick, dass so viel Nachschub da, dass die Yamuna ein reißender Fluss ist. Manchmal wird es so intensiv, dass sie die Brücke, die darüber führt, in diesen Wald überspült. Letztes Jahr habe ich das gesehen, mit eigenen Augen. Warum? Weil da sehr viel Nachschub da ist. So, wenn ihr wollt, dass eure Erinnerung an Krishna stark wird wie ein Fluss, müsst ihr Nachschub geben. Wenn du den ganzen Tag nur an Schraubenzieher, Taschen, Lampen, Lichtern, Feuerzeuge, Autoschlüssel und Ehestreit denkst, oder Meinungsverschiedenheiten, nicht, dann kann man nicht so viel an, oder Austausch, eher Austausch, wollte ich vielleicht sagen. Sorry. Dann kann man nicht so viel an Krishna denken. Wenn du aber liest, wenn du verschiedene Gebete sprichst, wenn du sorgsam deine Runden sendest und so weiter, dann wird aus dieser Betrachtung dann auch der Gedanke an Krishna fließen. Ramanujacharya sagt, dass am Anfang von einem spirituellen Leben die Erinnerung an Krishna ist wie ein Bach, der immer wieder aufhört zu fließen, unterirdisch weiterfließt, verdunstet, also so in Intervallen nur Wasser führt. Genauso ist auch am Anfang der Bhakti-Yogas unsere Meditation an Krishna nur sehr, sehr geringfügig. Vielleicht gerade, wenn wir mal einen Autounfall haben, denken wir wieder an Krishna zwischendurch mal und so weiter. Nicht, aber deswegen ist es so wichtig, dass man den Gedanken gut, dem Geistesgut täglich Nahrung zufügt. Narayani hat mir zum Beispiel auch gesagt, ich bin sehr froh, dass du mit Vrajalila da bist, weil wir haben ja gerade über Vrajalila gesprochen, nicht? Jetzt, wo sie ein Kind hat und so viel mit dem Kind beschäftigt ist, Windeln und Windelgestell und Windelablagefläche und Windelleinen und Windelwaschmittel und vielleicht 100 verschiedene Artikel mit Windeln und dann noch 50 mit Babynahrung, nicht? Dass man dadurch, dass so viel Nachschub ist, immer an das Baby denkt. Ja, ganz klar, nicht? So müssen wir es mit Krishna machen. Da gibt es viele Details, die wir noch nicht wissen, die wir wissen, die wir erfahren können, und wenn wir dann uns richtig vertiefen darin, dann denken wir an Krishna. Der Gedanke an Krishna taucht aber meistens nur in einer bestimmten Atmosphäre auf. Eine Atmosphäre, wo der Devotee andere Devotee respektiert. Ich habe immer wieder festgestellt, wenn man an Krishna denken will, aber komplizierte Beziehungen mit Menschen hat, die vielleicht manchmal nicht so nektarhaft sind und einfach so schwierig und so, schwierig, dann ist es sehr schwierig, sich an Krishna zu erinnern. Deswegen ist es ganz gut, wenn man tatsächlich an Krishna denken will, zu allen Lebewesen ein gütiger Freund zu sein und ein bisschen auf der zwischenmenschlichen Ebene zu arbeiten. Denn dann ist der Geist ruhig und dann kann man an Krishna leichter denken. Im there is one more story which we did not hear. Thousand stories. Vishaka möchte noch eine kleine Geschichte hören, die wir noch nicht gehört haben. Oh ja. Was für eine Art von Geschichte möchtest du hören? A Nectarian or an instructive story? Ich weiß eine Nektar-Geschichte, die euch ein bisschen zeigt, wie sehr die Anziehung zwischen Radha und Krishna ist. Na, wenn Krishna zur Mittagszeit zum Radha-Kunda kommt, um Radharani zu begegnen, auszutauschen, dann wird Radharani gerade für diesen Augenblick hergerichtet von ihren vielen Gopisakis auf einer Insel, die im Radha-Kund gelegen ist. Eine Insel, die man über eine Brücke aus Diamanten erreichen kann. Da wird Radharani geschmückt und für diesen Augenblick macht sie sich sozusagen bereit. Und dann sieht eine Gopi, wie in diesem Augenblick unter den Bäumen Krishna hereinkommt, also zum Radha-Kund kommt, diesen See, auf der Suche nach Radharani. Und sie nimmt jetzt, weil Radharani gerade fertig ist, den Spiegel und hält Radharani das Spiegelbild hin, und damit Radharani sehen kann, ob alles richtig ist. Sari und diese Kette und dieser kleine Gürtel, das sind so ganz kleine Glöckchen, die sie um die Hüfte geschlungen hat. Und das ist also hervorragend gemacht. Radharani sieht sich und denkt, ach, Krishna wird seine Freude haben an seiner Radharani. Die Gopis nimmt jetzt den Spiegel, ohne dass sie Radharani das wissen lässt, und nimmt das Spiegelbild und leuchtet es so auf Krishna. Und Krishna sieht das Spiegelbild über den Radha-Kund eilen und es kommt ihm direkt in die Augen und er wird so berührt, dass ihm die Flöte runterfällt, der Turban runterfällt und dass er vor großer Liebe einfach nur seufzt und sagt, oh Radhe, Radhe, und in Ohnmacht fällt am Radha-Kund. Zum Beispiel eine Geschichte. Ja, das ist, sind diese heiligen Orte in Vrindavan. Es ist sehr wichtig, an diesen heiligen Orten finden noch immer diese transzendentalen Spiele statt, täglich sogar. Und es ist unglaublich, wenn man an diesen heiligen Orten sitzt und chantet und darüber meditiert, dass hier jetzt Radha und Krishnas Lila stattfinden. Da ist das die größte Ekstase. Deswegen wünschen sich die Devotees, nach Vrindavan zu kommen und an den Orten, wo die heiligen Spiele stattfinden, zu chanten und zu beten. Hare Krishna. Alisa? Yes, here in this world. Ist Radharani mit Abhimanyu auch in der spirituellen Welt verheiratet? Ja. Doch Abhimanyu ist ein Schatten von Krishna. Und somit ist sie mit Krishna verheiratet. Ein Schatten, der Abhimanyu heißt. Wie heißt dein Schatten? Ich glaube Alisha, oder? Oder namenslos. Vielleicht namenslos, oder? Unser Schatten. Ja, ich weiß nicht, wenn ich mal Schatten sehe, würde ich nicht auf die Idee kommen, vielleicht. Namenslos, oder? Wie würdet ihr sagen? Ja. Aber der Schatten von Krishna heißt Abhimanyu. Wie gesagt, wenn wir uns den Spielen von Radha und Krishna nähern, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir zunächst einmal darüber meditieren, dass wir eine spirituelle Identität haben. Wenn wir anfangen, die Spiele von Radha und Krishna mit materiellen Maßstäben zu messen, werden wir einen großen Fehler machen und niemals Eintritt haben in die Süße dieser Spiele. Wir können sie dann hören und hören und hören, aber werden nicht in der Lage sein, wirklich einzutauchen. Genauso wie mit dem Heiligen Namen. Man kann den Heiligen Namen hören und immer wieder hören, aufs Neue hören und dabei kaum etwas empfinden und vielleicht sogar gelangweilt werden und sagen, dann habe ich die jetzt endlich zu Ende gechantet, Mensch. Nicht? Rupa Goswami erzählt, dass unsere Fähigkeit, Krishna zu Krishna Lila und den Heiligen Namen zu kosten, davon abhängig ist, inwieweit wir frei sind von der Krankheit der Avidya, der Unwissenheit. Genauso wie ein Gelbsuchtpatient nicht die Süße einer Süßspeise kosten kann und sie als bitter wahrnimmt, so nimmt auch jemand, der Avidya hat, die Unwissenheitskrankheit, Krishnas heiligen Namen, seine Eigenschaften und Lilas als sehr, wie soll ich mich ausdrücken, bitter oder gar nicht anziehend wahr. Aber das Schöne ist, wenn man einfach mehr und mehr über Krishna hört, dann dringt plötzlich was durch und man sagt, la, das ist mein Leben. Hare Krishna. Gut, dann würde ich sagen, haben wir ein natürliches Ende gefunden. Manche von euch sind im Bhakta Intensivkursus und haben morgen den Testtag. Und ich will euch nicht weiter festhalten. Ich möchte mich sehr bedanken, dass ihr gekommen seid heute und teilgenommen habt an diesem Lila. Ich fühle mich so ein bisschen wie an dem Abend, bevor ich nach Indien gereist bin für längere Zeit. Ich werde morgen nach Serbien fliegen. Ich habe gerade die Information gekriegt, man kommt mit dem Flugzeug nicht wieder zurück, weil dort ein Embargo gemacht wird. Die machen wieder Krieg und Amerika will durch ein wirtschaftliches Embargo die Serben dazu zwingen, den Krieg aufzuhören. Und deswegen dürfen da keine Flugzeuge dann mehr fliegen. Also mal sehen, was mit mir geschieht. Ja, aber man kommt leicht aus dem Land raus mit dem Auto dann, halt nicht mit dem Flugzeug. Hare Krishna. Dann machen wir es folgendermaßen. Brinda Devi, könntest du vielleicht nach unten gehen und aus der Box so ein bisschen von dem Jagannath-Prasadam geben, den sie, du weißt, diese Jagannath-Summe, aber nur einen kleinen Krümel. Nicht das hier auf dem Hand. Brinda Devi steht unten an der Treppe und wenn ihr dann rauskommt, kriegt ihr ein bisschen besonderes Mahaprasadam von Lord Jagannath. Dieses Jagannath Mahaprasadam wird euch mit großer Sicherheit helfen, Geschmack am Krishna-Bewusstsein zu finden. Ich bin unten da auch und bevor ihr rausgeht, kriegt ihr den Shingadev-Stein auf den Kopf. Also wir sorgen für euch. Dann müsst ihr aber warten, bis dass ich an euch vorbeigehen kann und rausgehen kann, sonst komme ich nicht mehr runter rechtzeitig. Srila Prabhupada ki jai, Shri Gaurita ki jai, Shri Krishna Balaram ki jai, Shri Sri Radha Punya Bihari ki jai, Shri Sadbhuja ki jai, Shri Prabhupada ki jai.